Es gibt verschiedene Ausdrucksformen der Gemeinschaft. Und ich denke, dass Abendmahl oder Mahlfeier zu denen gehört, wo man das zu spüren und zu schmecken bekommt. Denn so ist das auch gedacht. Wir sollen sehen und schmecken, wie gut der Herr ist. Da haben wir nicht viele Möglichkeiten. Einmal im Monat, das ist, sage ich mal so, auf der Sparflamme. Wir haben gehört in der Lesung aus der Apostelgeschichte, wie oft haben Sie Mahl gefeiert gemeinsam? Täglich. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben bei uns, dass wir auch uns in den Häusern treffen und miteinander Mahl feiern. Das ist erlaubt, das ist gewollt. Das ist eine gute Nachricht heute Morgen. Gut, letztes Mal haben wir uns beschäftigt mit einem Thema, das zu unserer Gemeindevision, zu unseren Zielen auch zählt und gehört. Und wir haben zu Beginn ein Bild bekommen und ich werde nicht müde, immer wieder auf dieses Bild hinzuweisen. Das, was wir hier alles tun, als Christen, was andere Christen auch tun, sie tun das nicht nur für sich selbst. Und auch wenn sie als Mitarbeiter ganz viel zu tun haben, um Abendmahl vorzubereiten, Technik, alles, sollen sie nicht so tun wie der eine, der hier nur schwitzt und sich abmüht und sagt, ich behaue einen Stein, ich mache hier nur, ich fülle diesen Kelch mit Saft. Nein, ich tue das für was Größeres. Ich tue das für den Herrn. Ich baue hier nicht nur ein Fenster, sondern ich baue an einer großen Kathedrale, am Reich Gottes. Und das sind wir alle als Christen dazu berufen, an diesem Reich Gottes zu bauen. Und das wird nie fertig sein, bis der Herr wiederkommt. Und diesen Herrn erwarten wir, nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung, mit Vorfreude. Diese Vision, wir wollen eine Gemeinde für andere sein, bedeutet, wir haben einen Auftrag. Einer ist Christ nicht nur für sich selbst, dass er sich einfach freut und in seine stille Kammer geht und sich die Tür abschließt und dann, und dann sitzt er. Und wenn er nicht gestorben ist, dann sitzt er bis heute noch. Man ist als Christ für eine Gemeinschaft, wie eine Gemeinde. Man ist als Christ auch für die Welt, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Deshalb unsere Gemeindeziele. Wir wollen eine Gemeinde für andere sein, indem wir Gott anbeten, auch gemeinsam, wie jetzt gerade. Wir wollen eine Gemeinschaft bilden und das teilen, was wir alles haben. Nicht jeder hat alles. Wir wollen im Glauben wachsen, als Jünger Jesu. Und wir möchten dienen, uns gegenseitig, aber auch anderen Menschen. Und das geschieht in eine vielfache Weise. Und wir wollen davon erzählen, das Vorleben, was ist das Evangelium, was ist die gute Nachricht. Und ich habe das schon einmal gezeigt, dieses Bild, nämlich, das zeigt eine Gemeinde auf einer einsamen Insel, das sollten Christen sein. Und die einen sitzen dort und essen und die anderen machen Musik, zwei Verliebte sitzen dort und freuen sich, einer sitzt und düst vor sich hin, noch jemand betet Gott an, aber drumherum ist ein Meer mit Untiefen und einem Sturm. Und das sind Menschen beim Ertrinken. Und sie rufen nach Hilfe. Und es sind nur wenige, die denen helfen, da rauszukommen, um sie zu retten. So hat das einmal der William Booth gezeigt in einer Vision der Verlorenen. Wir sind als Christen nicht auf einer Insel der Heiligen, nur für uns. Und unsere Aufgabe ist nicht, uns zu bespaßen in der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist, dass wir das, was wir bekommen haben, dass wir gerettet wurden durch den Glauben, dass wir das weitergeben, dass wir das anderen ermöglichen. Und ich denke, da haben wir eine große Herausforderung, die vor uns liegt. Heute geht es um die Gemeinschaft. Gemeinschaft, die man mit nichts ersetzen kann. Diese Gemeinschaft ist uns von Gott gegeben. Und zu dieser Gemeinschaft sind wir berufen. Im antiken Palästina war das so, da galten alle Heiden, also die, die nicht Juden waren, als Fremde. Und sie hatten auch kein Bürgerrecht. Sie waren Fremde, oft ungewollt, misstrauisch beäugte. Sie wurden von den Bürgern einer Stadt zwar geduldet, aber mussten als Ortsfremde außerhalb der Stadtmauer wohnen. Deshalb galten sie als Randbewohner. Aber das hat sich durch den christlichen Glauben verändert. Und deshalb werden immer Bilder aufgegriffen, die es damals in der Gesellschaft gegeben hat, um zu erklären, was bedeutet, Christ zu sein und was hat der christliche Glaube, was hat das Evangelium verändert. Im geistlichen Bereich lebten damals die ehemaligen Heiden nicht mehr am Rande, wenn sie Christen geworden sind. Die Heidenchristen wurden den Judenchristen gleichgestellt. Also die, die als Judenchristen geworden sind, waren nichts Besseres als die, die als Heiden, nicht Judenchristen geworden sind. Sie waren durch den Glauben an Jesus Christus gleichberechtigte Glieder des Volkes Gottes. Und das gilt auch für uns heute. Und in der Gefahr, das zu vergessen, sind Christen schon immer gestanden. Auch wir heute stehen in dieser Gefahr. Fremdsein hat in einer Gemeinde Jesu keinen Platz. Wir sind Geschwister im Glauben. Durch den Glauben an Jesus Christus. Und das verbindet uns. Als Christen haben wir alle ein volles Heimrecht. Ich will nicht sagen Heimspiel, aber Heimrecht. Dazu habe ich einen Bibeltext mitgebracht aus dem Epheserbrief Kapitel 2, diesmal nach der Luther-Übersetzung. Der Apostel schreibt: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ich bete. Himmlischer Vater, was für ein Bild, was für eine Fülle von Bildern hier in diesem kurzen Text, in deinem Wort. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns dieses Wort erschließt. Deshalb stellen wir uns alle hinter dein Wort, damit dein Wort im Vordergrund ist und damit du uns sagst, was meinst du damit? Was heißt das für uns? Bitte tue das durch deinen Heiligen Geist und spreche durch dein lebendiges Wort. Amen. Stellt euch vor, ein Schwerhöriger geht jeden Sonntag in die Gemeinde. Ein Blinder oder einer, der ganz schlecht sieht, geht jeden Sonntag in die Gemeinde. Einer, der im Rollstuhl sitzt, lässt sich in die Gemeinde bringen. Was meint ihr, warum tun sie das? Um Gemeinschaft zu haben. So ist es. Auch wenn der eine nicht alles sieht und nicht alle erkennt und der andere nicht alles hört und noch einer nur beschwerlich vorankommt, sie kommen alle in die Gemeinde, weil sie Gemeinschaft brauchen. Sie hätten auch zu Hause bleiben können. Sie hätten auch am Fernseher irgendeinen Gottesdienst, einen besseren oder schlechteren oder wie auch immer, mitverfolgen können. Aber da hätten sie was nicht? Die Gemeinschaft. So ist es. Eine Gemeinschaft ist ein Geschenk. Und wir gehen in die Gemeinde und zum Gottesdienst wegen Gemeinschaft. Genauso aus diesem Grund gehen wir auch in einen Hauskreis oder zur Chorprobe oder zur Bibelstunde, in den Jugendkreis, wohin auch immer, in der Gemeinde. Die Frage ist, was bedeutet Gemeinde Jesu? Was bedeutet Gemeinschaft für mich? Was verbinde ich damit? Was führt dich in die Gemeinde? Ist das eine Gewohnheit? Als Kind wurdest du mitgenommen, dann hingeschoben, manche vielleicht hingeprügelt, unter Drohungen oder Androhung von höchsten Strafen, wie zum Beispiel, dass eine ganze Woche nicht fernsehen kann oder wie auch immer. Wieso bist du immer in die Gemeinde gekommen? Aus Gewohnheit? Aus Tradition? Die nächste Frage wäre, fühlst du dich hier zu Hause in der Gemeinde? Ist das dein geistliches Zuhause? Hast du überhaupt ein geistliches Zuhause, eine Gemeinschaft von Christen? Und verstehst du auch Gemeinde als ein Haus Gottes. Drei Bilder, drei Punkte heute. Gemeinschaft, Gemeinde Jesu als Gottes Haus und Heimat aller Gläubigen. Gottes Bauplatz auf einem festen Grund und ein lebendiges Haus und ein heiliger Tempel. Also eine Menge von Bildern. In dem Einführungskurs in die Gemeinde, den ich letzten Sonntag groß angekündigt habe, behandeln wir diese Themen auch, diese Bilder von der Gemeinde. Eine gute Nachricht ist, dieser Einführungskurs hat am letzten Samstag, also gestern, nicht stattgefunden, weil wir zu wenig Anmeldungen hatten. Und vielleicht wollte Gott das so, weil diesen Samstag, jetzt am 9., 15, 20 oder 30 Leute kommen wollen, die so drauf gespannt sind, worüber da gesprochen wird. Also noch einmal, kommender Samstag, 9. Februar, 14 Uhr in der Gemeinde. Bis 17 Uhr haben wir gemeinsam Gemeinschaft. Das ist auch ganz wichtig. Und wir werden auch vieles lernen und an vieles erinnert werden. Wir gehen der Reihe nach die Punkte durch. Heute wird es etwas kürzer als letzten Sonntag. Braucht ihr keine Angst zu haben. Ich habe mir extra hier hingestellt. Ja, das spielt keine Rolle, aber beruhigt vielleicht manche. Ne? Als Gottes Kinder und als Christen, als Glieder der Gemeinde Jesu, werden wir in der Bibel Heilige genannt. Da müssen wir aufpassen, dass wir das Wort Heilige nicht so verstehen, wie es verstanden wird, zum Beispiel in der katholischen Kirche. Heilige, weil Gott Christen aus der ganzen Masse der Menschen herausgerufen hat. Das sind die Herausgerufenen. Ich will nicht sagen Elite, aber das sind Menschen, die auserwählt wurden, herausgezogen durch Gnade Gottes. Und der Begriff heilig ist nicht moralisch gemeint, weil wir ethisch, moralisch besser sind als andere, sondern das ist ein Zugehörigkeitsbegriff. Wir gehören zu Jesus und wir gehören zu der Gemeinschaft der Christen. Amen dazu. Ah, gut, ich dachte, keiner sagt was. Dazu lesen wir im Johannesevangelium Folgendes. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Das beruhigt schon mal. Nicht irgendjemand, mein Vater, Mutter oder wer auch immer hat mich erwählt, sondern Jesus, Gott hat mich erwählt. Ich bin durch Jesus, durch den Glauben sein Kind. Du bist mein Kind, hat Gott gesagt. Und ein Glied meiner Gemeinde. Zwei Dinge, zwei Geschenke. Mein Kind und Glied Gottes Gemeinde. In diesem Sinne sind Christen Hausbewohner Gottes. Die gehören zu dieser Hausgemeinschaft, kann man so sagen. Und manche haben lange vielleicht an falschen Orten gesucht, bis sie ein geistliches Zuhause gefunden haben. Ihre Heimat haben sie gefunden. Und Zuhause bei Gott zu haben, bedeutet, angenommen zu sein. Gott hat mich so, wie ich war, angenommen. Er nimmt dich heute noch an. Und das heißt, du bist anders als die anderen. Du bist einzigartig in Gottes Augen. Wir unterscheiden uns aber auch von anderen Menschen, die keine Christen sind. Und diese Verschiedenheit sollen wir nicht nur wahrnehmen, sondern wir sollen auch lernen, sie anzunehmen. Dass wir anders sind. Die Andersartigkeit der Christen, die sie von der Welt drumherum unterscheidet. Und wir sind auch in der Gemeinde unterschiedlich, auch wenn in einem anderen Sinne. Denn wir lesen im Römerbrief, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Gemeinschaft. Im Gotteshaus zu sein bedeutet, ich nehme den anderen an, ich wurde auch angenommen. Auch wenn ich so verquerte Gedanken habe, auch wenn ich vielleicht nicht jedem gefalle, was mein Aussehen angeht. Ich bin ganz anderer Typ auch als viele von euch. Und da bin ich auch froh drüber. Und ihr könnt auch froh sein, dass ihr nicht so seid wie ich. Wir sind alle anders. Und wir können das einmal positiv sehen, dass es so ist. Wie langweilig wäre eine Gemeinde, wenn wir so wie uniformiert hier sitzen würden, die gleichen Gesichter, alles auf aus, Rollos runter, wie auch immer. Das wäre kein Gottesdienst, hallo. Gott hat uns so unterschiedlich gemacht. Und die Frage an uns, nehmt einander an, tun wir das? Als Christen lernen wir es täglich, es zu begreifen und zu beherzigen, umzusetzen, den anderen anzunehmen. Ich muss nicht so werden wie der andere oder die andere, aber jemanden anzunehmen, da gehört schon eine große Portion Barmherzigkeit. Auch Ehrlichkeit mit sich selbst. Wie können wir diese Andersartigkeit im Gotteshaus lieben lernen? Andersartigkeit lieben lernen. Wenn wir begreifen, dass der Mittelpunkt des Lebens eine Gemeinschaft nicht wir sind, sondern Jesus Christus. Nicht ich bin der Mittelpunkt hier in dieser Gemeinschaft, nicht du, sondern Jesus Christus. Deshalb kommen wir im Namen Jesu. Er ist mitten und unter uns als Mittelpunkt. In jeder Gemeinde. Und heute in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft. Und in dem Moment, in dem wir das begreifen, in dem Moment, in dem wir im anderen auch Jesus Christus sehen, in dem Moment, in dem der andere als Bruder und Schwester von uns angenommen wird, so angesehen wird, wird für mich und für den anderen die Gemeinde zu Gottes Haus. Da sind wir zu Hause. Da sind wir heim. Diese Gemeinschaft wird in dem Moment zu unserer geistlichen Heimat. Gott möchte, dass wir die Buntheit seiner Gemeinde annehmen. Alle sind anders. Wir müssen uns vorstellen, verschiedene Farben, verschiedene Formen und das keine lässt sich in eine Schablone reinpressen. Wir sind alle anders und wir werden alle anders und jeder Versuch, alles gleich zu machen, ist schon von vorne falsch und es wird auch nicht gelingen. Gott will, dass wir lernen, die Gemeinde mit seinen Augen zu sehen. Und wisst ihr was? Ein Ja zur Gemeinde als Heimat, geistliche Heimat, ist eine Herausforderung. Und das wird eine Herausforderung immer bleiben. Denn immer wieder kommen neue Leute dazu, die uns vielleicht nicht in den Kram passen, die total aus dem Rahmen fallen, die uns herausfordern, die bringen Sichtweise, Gaben mit und sagen, oh Mensch, schon wieder was anderes. Ja? Aber so lebt die Gemeinde. Gott sei Dank. Denn wenn es anders wäre, dann wäre die Gemeinde schon längst tot. Aber das macht das Leben in der Gemeinschaft nicht einfacher, sondern oft schwieriger. Gemeinschaft zu haben, bedeutet auch Mühe. Wenn du Ja zu Jesus Christus sagst, dann sagst du auch Ja zur Gemeinde. Anders geht nicht. Es gibt Leute, die sagen, ich glaube an Jesus Christus, das reicht mir. Das ist leider biblisch total falsch. Das ist eine große Irrlehre. In dem Moment, wo ein Christ wird, gehört er zur Großfamilie Gottes. Du gehörst zu der sichtbaren, real existierenden Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu. In dieser Gemeinde sollte es keine Randsiedler geben, keine Ortsfremde. Ich weiß, dass uns das Fremde immer verunsichert, auch das Neue. Und das ist es eben. Die älteren Generationen haben immer Angst vor Veränderungen. Das ist nachvollziehbar, psychologisch total nachvollziehbar. Aber die Gemeinde Gottes ist halt so konzipiert, dass immer Neues dazukommt. Neue Menschen kommen dazu, neue Gaben. Die Welt entwickelt sich, neue Situationen. Das sind Herausforderungen, denen sich die ganze Gemeinschaft immer wieder, immer neu stellen muss. Alles soll in Bewegung bleiben. Die Gemeinde muss sich immer wieder neu erfinden, damit sie den Zeiten entsprechend das Evangelium weitergibt. Und auch der Gemeinschaft entsprechend. Das, was vor 50 Jahren richtig war, muss heute nicht mehr richtig sein. Gemeinde wird oft beschrieben in der Bibel als ein Körper. Und an einem Körper gibt es verschiedene Glieder. Da wachsen die auch bis zu einem gewissen Alter. Aber manche Sachen wachsen, wie zum Beispiel Haare auf dem Rücken oder auf dem Kopf, sage ich mal. Oh. Die Fußnägel oder... Aber wisst ihr was? Man kann doch nicht die Haare oder die Fußnägel immer wachsen lassen. Da muss man sie mal kürzen. Alte Zöpfe gehören abgeschnitten. Ich hoffe, dass ihr das verstanden habt. Das, was vor 50 Jahren richtig war, muss heute nicht richtig sein. Da wächst was nach. Da kommen neue Christen mit neuen Gaben, mit neuen Erfahrungen. Sie müssen dran dürfen. Das ist es. Egal, was das ist. In den Gemeindeformen, ob das Lieder sind, was auch immer. Sogar Leitungsstrukturen in der Gemeinde, die ganzen Strukturen. Gemeinde sollte für alle sein und sich aneinander annehmen ist schwierig. Aber das ist eine Aufgabe. Wenn man sich besser kennenlernt, wenn man sich näher kommt, wenn man die Andersartigkeit des anderen annimmt, fühlt man sich wohl. Dann wird die Gemeinde immer mehr zu Gottes Haus und zu Heimat der Gläubigen. Die Gemeinde ist auch Gottes Bauplatz auf einem festen Grund. Da wird ständig gebaut. Also, wenn einer denkt, okay, wir haben eine Kirche gebaut, nennen wir Goethestraße 1, war das? Genau. Und das wird reichen, bis der Jesus wiederkommt. Möglicherweise, wenn er morgen kommt. Aber was ist, wenn er erst in 500 Jahren kommt? So kann man nicht denken. Die Gemeinde Gottes wird in der Bibel auch als eine Baustelle beschrieben. Denn mit jedem Glied, der in die Gemeinde kommt, kommt ein neues Baumaterial in die Gemeinde. Und ein neuer lebendiger Stein. Entscheidend auf diesem Bauplatz Gottes ist aber nicht das Baumaterial, es ist wichtig, sondern entscheidend ist der feste Grund, die biblische Grundlage und Jesus Christus als Eckstein, als Richtwert, kann man sagen. Jesus Christus wird in unserem Text als Eckstein beschrieben. Aufgrund der Apostel und Propheten bedeutet aufgrund der Schrift. Und Jesus Christus als Eckstein. Nach ihm richtet sich alles aus. Nicht nach dem Gemeindeleiter, auch wenn er so lieb ist. Nicht nach dem Pastor. Und nach keinem anderen, sondern nach Jesus Christus. Und das ist wichtig für sich einmal so zu begreifen, sich auf der Zunge zu gehen zu lassen. Wir sind Mitbürger der Heiligen Gottes Hausgenossen. Was uns Gott in Jesus Christus anbietet, das stellt das Fundament christlicher Gemeinde. Das Evangelium ist also Fundament. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hier gilt zuallererst, dass wir uns Folgendes bewusst machen. Du bist in Jesus Christus, wenn du an ihn glaubst und ihm nachfolgst, Gottes Kind. Und jedes Kind Gottes, jeder Christ ist ein lebendiger Stein an diesem Bau, Gemeinde als Bau. Dieses Haus hat auch eine Bedeutung für die Ewigkeit. Ist dir das wert? Ist mir das wert? Dieses Haus können wir nicht einfach so zerstören, umhauen, das geistliche Haus. Dass du sein Kind bist, dass du zu seiner Ehre lebst, dass du dich in sein Bauwerk einfügen lässt, das ist ein Geschenk und eine Herausforderung. Ein Mann, das ist ein Beispiel jetzt, ja. Ich sehe jetzt keinen hier vor Augen, von denen, die hier sitzen. Ein Mann war mit seiner Gemeinde sehr unzufrieden. Das könnte auch eine Frau sein. Er sah hauptsächlich die Mängel und Fehler. Er spürte immer wieder Sand im Getriebe und er hatte sowas wie ein Tinnitus. Er hörte immer, in der Gemeinde gibt es Sand im Getriebe. Und deshalb zog er sich immer mehr zurück, bis er dann nicht mehr in die Gemeinde kam. Er klagte und haderte, machte sich selbst, machte Gott, vor allem anderen Vorwürfe. Und da schenkte ihm Gott einen Traum. In diesem Traum hat ihn ein Engel in die Ewigkeit gebracht. Und dort sah er Gottes Haus, einen herrlichen Tempel. Und er staunte über das herrliche Bauwerk. Vielen Dank. Aber dann entdeckt er auf einmal in diesem Bauwerk eine Lücke. Und zwar, da fehlte ein Stein. Hä? Das sieht doch hässlich aus. Ein Loch. Was bedeutet diese Lücke in diesem Haus, fragte den Engel. Diese Lücke hast du gemacht, als du die Gemeinde verlassen hast. Als du dich zurückgezogen hast. Gott wollte dich an dieser Stelle gebrauchen. Aber du sahst nur die Fehler anderer. Du hast nur auf dich geguckt, ob deine Bedürfnisse befriedigt werden in der Gemeinde. Vor lauter Klagen und Grollen über die anderen bist du gar nicht dazu gekommen, deinen Platz auszufüllen. Nun gibt es im Gottestempel dieses hässliche Loch. Auf einmal erwachte der Mann, das war nur ein Traum, habe ich am Anfang gesagt, und hat sich das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen, hat sich was vorgenommen und dann mit einer großen Freude hat er angefangen, in der Gemeinde wieder da zu sein, als lebendiger Stein, um diese Lücke auszufüllen. Trotz aller Schwächen wollte er wieder ein lebendiger Stein im Gemeindehaus sein. Nun wollte er das Ganze mittragen, auch selber wollte er getragen werden von den anderen, denn die Steine, sie tragen sich gegenseitig. Das ist ganz wichtig. Er wollte die Lücke im Haus Gottes ausfüllen. Lebendige Steine, wisst ihr was? Manche Steine werden zwar mit der Zeit durch Verwitterung und so weiter so kaputt, dass man sie rauspulen muss und dann mit einem neuen ersetzen. So ist es bei Häusern. So muss man sich auch eine Gemeinde als Bau vorstellen. Lebendige Steine. Manche Steine segnen das Zeitliche, sagen wir welche, oder die werden vom Herrn abgerufen. Aber an ihrer Stelle kommen neue, neue lebendige Steine. Aber wenn ein lebendiger Stein sich zurück, also nicht von Gott geholt wird, dann hinterlässt er eine Lücke. Gott möchte lebendige Steine haben. Hast du einen solchen Platz in der Gemeinde? Weißt du, dass du die Gemeinde trägst, weil du ein lebendiger Stein bist? Oder hast du vielleicht, oder bist du dabei, eine Lücke zu hinterlassen? Gemeinde ist Gottes Haus, Gottes Bauplatz auf einem festen Grund. Und das letzte hier, lebendiges Haus und heiliger Tempel. Dieses Haus ist lebendig. Wir haben gehört von den lebendigen Steinen. Wächst zu einem heiligen Tempel, eine Wohnung Gottes im Geist. Gott baut seine Gemeinde durch das Wirken des Heiligen Geistes. Nicht wir machen das aus uns heraus. Ohne Gottes Hilfe, ohne Heiligen Geist können wir vielleicht irgendeine Truppe zusammenstellen und irgendwelche Ziele uns vornehmen. Aber wir werden nicht Gemeinde Gottes bauen, sondern vielleicht die Gemeinde von so und so und so und so. Die Summe vielleicht nur unseren Gedanken. Gott möchte, dass wir sein Gedanke auf dieser Erde sind. Dass wir auf sein Wort hören und in seinem Wort lesen, damit wir seine Gemeinde bauen. Nur Gottes Geist schafft neues Leben. Und nur Gottes Geist schafft eine Gemeinde. Gottes Geist schafft Versöhnung, schafft auch Neuanfang und Veränderung. Er kann die Lücken schließen in eine Gemeinde. Wir sollen sogar damit rechnen, ja, wir müssen uns schon ja daran gewöhnen, dass wir die Ewigkeit mit denen verbringen werden, vielleicht, die wir uns da nicht hingewünscht hätten. Oder nicht erwartet hätten. Vielleicht werden sich die anderen noch mehr wundern über uns, als wir über sie. So ist es halt, denn wir haben das nicht zu entscheiden. Und so ähnlich ist es in einer Gemeinde. Wir sind in einer Gemeinde mit Menschen, die wir uns vielleicht nicht herwünschen würden. Aber die sind halt Gottes Kinder. Sie können nichts dafür, sage ich mal so. Und es gilt für uns, uns gegenseitig anzunehmen. Ich finde das so faszinierend. Nirgendwo gibt's Gruppen, Gemeinschaften, die so unterschiedlich zusammenkommen wie in einer Gemeinde. Wenn einer in einen, sage ich mal, Kaninchenzüchterverein geht, da kommen Leute, welche die Schlangen essen. Nein, die Kaninchen züchten. Wenn einer in einen Fußballverein geht, da geht er dort nicht um Grünkohl zu essen, vielleicht einmal im Jahr, sondern um Fußball zu spielen und so weiter und so fort. Interessengemeinschaften. Leute suchen sich aus, die werden da gibt's Casting sozusagen, dass man da reinkommen darf. In dem Sinne gibt's kein Casting in einer Gemeinde Jesu. Es gibt ganz unterschiedliche Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten, mit verschiedener Ausbildung, Hautfarbe, Wissensstand, sage ich das mal so diplomatisch. Das fügt alles Gott zusammen. Und das ist eine wunderbare Vielfalt. Die Gemeinde Gottes, von der wir hier reden, sie ist unersetzlich. Und es gibt kein Christsein ohne eine konkrete Ortsgemeinde. Allein gehst du ein. Da kann man jedem Christen sagen, wenn er behauptet, er kann ohne Gemeinde auskommen. Alleine gehst du ein. Darum ist es wichtig, dran zu denken. Es gibt keine Gemeinde, die wir uns auch passend als perfekte Gemeinde aussuchen würden. Wir können heutzutage Gemeinden wechseln. Die Gemeinde in Ephesus hatte die Möglichkeit nicht. Wir hatten halt nur eine. Aber wir haben allein in Bremerhaven schon einige Gemeinden, kann man schon jeden Sonntag mal woanders hin, wenn eine will. In Berlin ist es noch viel besser oder schlimmer, ich weiß nicht, wie man es nennen sollte. Aber es gibt auch Christen, die springen von jeden Sonntag woanders. Die sind nirgendwo verbindlich, die sind zwar lebendige Steine, aber das sind so Springsteine. Ja? Die lassen sich nicht einfügen in dieses Mauerwerk des Baus Gottes. Wir können sogar eine neue Gemeinde gründen, aber die schlechte Nachricht ist, du nimmst immer dich mit und ich nehme mich mit. Und selbst wenn es eine perfekte Gemeinde gäbe, wäre sie in dem Moment, in dem ich in die Gemeinde komme, nicht mehr perfekt. Das sage ich euch. Das ist es. Jede Gemeinde bereichert, jede Gemeinde kann einen auch belasten und herausfordern. Die Gemeinde gibt's nicht ideal. Die gibt's nicht netto. Die gibt's immer brutto. Die Gemeinde Jesu ist und bleibt ein lebendiges Haus und sie ist auch immer im Entstehen. Und sie, solange bleibt sie im Entstehen bleibt, lebendig, solange gibt's diese Gemeinde. Und ich sage euch, ich fahre ab und zu in verschiedene Gemeinden. Und ich habe so viele Gemeinden schon kennengelernt. Ich habe schon in toten Gemeinden gepredigt, wo diese alles war in Stein gemeißelt. Sogar hatte ich den Eindruck, die Lieder, die man einmal angebracht hat, die sind jeden Sonntag da. Die Gemeinde war tot, da hat sich nichts bewegt, weil sie es vergessen haben, dass sie ein Organismus sind, dass sie lebendig bleiben müssen, dass sie sich immer wieder neu erfinden müssen. Ein lebendiges Haus. Gott sei Dank, sage ich das. Und wir lesen im Neuen Testament, hat Jesus einmal gebetet, ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und ich bete, dass sie alle eins sind. Und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Eins sein. In Christus. Das ist ein Zeugnis für die Welt. Da werden sie, wird die Welt erkennen und glauben, dass Gott Christus gesandt hat. Jesus hat damals für die Jünger gebetet, für die Gemeinde von damals. Aber das Gebet von Jesus gilt auch für uns heute, für alle Christen. Er hat für die Einheit gebetet. Für die Christen, die in eine Gemeinde mit unterschiedlichen Charakteren kommen, mit verschiedenen Gaben. Wodurch ist das möglich? Jesus sagt, wodurch? Geist. Durch Geist Gottes? Ja. Noch Antworten, Ideen? Wodurch ist das möglich, dass so unterschiedliche Leute in einer Gemeinde leben können? Was ist sozusagen die Substanz, der Mörtel? Liebe. Die Liebe, ganz genau. Das sagt uns die Bibel. Die Liebe verbindet diesen ganzen Leib Christi oder den Baum, je nachdem, was wir ein Bild von der Gemeinde wir nehmen. Charles Swindoll, ein bekannter Bibelausleger aus den USA, schreibt, der Klebstoff, das verbindliche Element, das alles zusammenhält, ist die Liebe. Die Gemeinde Jesu bildet eine Gemeinschaft und das, was sie zusammenhält, das ist die Liebe. Jesus ist der Weinstock. Wir sind die Reben. Wenn wir in ihm bleiben und er in uns, da werden wir viel Frucht bringen. Denn getrennt von ihm können wir nichts tun. Diese Liebe, von der ich gerade gesprochen habe, das ist wie die Säfte, die wir bekommen, als Reben vom Weinstock. Und wir bekommen das nicht von uns. Das ist nicht nur die angeborene Liebe, weil wir so naturell so nett sind, so freundlich, sondern wir brauchen immer wieder Nachschub, Ergänzung. Göttliche Liebe. Mit menschlicher Liebe kann man keine Gemeinde bauen. Und das wünsche ich uns. Und dafür bete ich, dass keiner von uns getrennt wird oder sich selber trennt vom Weinstock. Und dass wir immer wieder diese Liebe von Gott bekommen. Gott hat einen Plan mit seiner Gemeinde. Und er hat auch einen Plan mit uns allen. Und er möchte, dass wir als seine Gemeinde, als Gemeinschaft, Gottes Haus, eine Heimat der Gläubigen bilden. Dass wir ein heiliger Tempel sind, ein Bau. Und er möchte auch, dass wir bewahrt bleiben, dass dieses Haus lebendig ist, dass wir auf dem festen Grund bauen. Und das ist das Evangelium und dass Jesus immer eine Richtschnur für uns ist, ein Eckstein, nach dem wir uns richten. Möge uns Gott dabei segnen. Vielleicht hat jemand von uns heute festgestellt, eigentlich bin ich ganz schön lose Stein gewesen in der letzten Zeit. Oder ich bin noch nie mir dessen bewusst gewesen, dass ich ein lebendiger Stein bin als Gottes Kind. Dass ich eine Gemeinde brauche. Dann ist es vielleicht die Stunde, eine Entscheidung zu treffen und sich eine Gemeinde, diese oder eine anderen, anzuschließen und ein lebendiges Glied dieser Gemeinde zu werden. Dann wird Gott dadurch auch gelobt. Ich bete kurz und dann singen wir im Stehen gemeinsam das Lied "Gut, dass wir einander haben" und vielleicht denken wir dabei, warum wir uns gegenseitig annehmen, warum wir nicht auch alles als Einzelne kennen müssen, sondern dass wir uns gegenseitig ergänzen. Wir stehen auf. Himmlischer Vater, du forderst uns heraus mit deiner Gemeinde. Das passt uns nicht immer in den Kram. Das ärgert uns. Das wühlt uns auf. Da werden wir vielleicht zornig, wenn wir an die Gemeinde denken, an eine konkrete Gemeinde, vielleicht an diese Gemeinde. Wenn wir an die Vergangenheit in diese Gemeinde denken. Deshalb bitten wir dich, Herr, und halten dir das alles hin und bitten, dass du alle Wunden heilst, dass du Schuld vergibst, dass du Versöhnung schaffst und dass du uns mit neuer Liebe füllst, mit neuer Freude und Lust daran, dass diese Gemeinde lebt, dass sie sich entwickelt und dass wir uns gegenseitig annehmen. Denn aus uns heraus können wir es nicht. Herr, wir bitten deine Gnade und gleichzeitig loben wir dich in deiner Gemeinde durch Jesus Christus. Amen.